Willkommen bei Mensch Digital, dem Podcast zu Mensch und Digitalisierung. Wir sprechen mit Digitalexpertinnen und Experten über ihre Erfahrungen und zeigen, wo digitale Transformation heute schon gelingt, wer sie gestaltet, wie sie wirkt und was wir daraus lernen können.
Mein Name ist Martin Schmiedl, Gastgeber von Mensch Digital. Als Vorstand der GfKD AG begleite ich seit vielen Jahren digitale Transformationsprozesse. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten, offen, praxisnah und mit dem Blick aufs Wesentliche, den Menschen hinter der Veränderung. Denn ich bin überzeugt, Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie unser Arbeiten und Leben wirklich besser macht und nicht komplizierter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Digital. Unsere heutigen Gäste sind Tim und Steffi von Krimi Games. Dabei haben wir heute eine Sonderfolge. Ich freue mich sehr, heute diesen Podcast mit meiner Kollegin Claudia zu moderieren, weil wir die beiden Gewinner unseres GfKD-Adventskalenders aus dem letzten Jahr begrüßen. Wir unterhalten uns über eine ganz besondere Verbindung, nämlich die Digitalisierung trifft auf die Spielebranche mit Krimi Games.
Ja, ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf und ich freue mich noch mehr, dass ihr heute dabei seid, lieber Tim, liebe Steffi. Ich würde euch bitten, stellt euch doch gerne kurz einmal selbst vor und erzählt uns, ja, wie ihr, mit welchen Themen ihr euch so beschäftigt und wie ihr eigentlich zu den Krimispielen gekommen seid.
Ja, hallo. Wir freuen uns auch sehr, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Tim, ich bin 32 aus der Nähe von München und zusammen mit meiner Frau Steffi haben wir vor ein paar Jahren unser Startup Krimi Games gegründet. Dabei beschäftige ich mich vor allem mit den Themen der Produktentwicklung und ja allem, was auch kreativ ist, also die Rätsel und die Mechanismen in den Spielen, das liegt auf meinem Tisch, sowie auch die ganze Marketingabteilung, das Entwickeln von Skripten oder auch alles, was mit Bildern zu tun hat. Genau, Grafikdesign, die Website, das ist so das, was auf meinem Tisch liegt. Ich glaube, das ist bei uns als kleines Startup auch einfach noch ja, sehr interessant aufgeteilt, dadurch, dass quasi alle Themen noch bei uns beiden liegen, zum Großteil.
Hallo auch von meiner Seite, ich bin Steffi, ich bin 30 Jahre alt und in unserer Firma bin ich dafür zuständig, vor allem für den Kundenservice, das sind in der Regel Kunden-E-Mails. Ich mache die Lagerhaltung bei uns, also die Organisation im Lager und tatsächlich auch den Versand von allen Bestellungen, die reinkommen. Und außerdem bin ich noch für die Betreuung von unseren Großkunden zuständig. Da arbeiten wir mit Buchhandlungen zusammen, aber auch mit Einzelhändlern sowie Escape Rooms.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr den Weg nach Grünwald gefunden habt heute. Wir treffen uns heute bei uns hier im Büro und reden analog miteinander über eine Branche, die ja auch dem digitalen Wandel unterliegt. Gerade das Thema Brettspiel versus Videospiel ist ein Thema, was wir heute vertiefen werden. Und da interessiert mich tatsächlich so ein bisschen so auch eure Vergangenheit und die Frage, wie ihr denn da in dieses Thema reingekommen seid.
Genau, wir haben vor Jahren schon einmal ein Rätselspiel mit Freunden gespielt und irgendwie hat das alles nicht so recht zusammengepasst und hat keinen Sinn gemacht und war jetzt auch nicht so spaßig. Und als wir dann irgendwie um 2 Uhr nachts, wie es halt manchmal ist, mit dem Auto nach Hause gefahren sind, haben wir uns angeschaut und gemeint, also irgendwie, das könnten wir besser, was man halt manchmal so sagt. Naja, und dann sind wir halt ins Bett gegangen, haben geschlafen, also ich habe geschlafen, weil als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin, war der Tim schon wach und hat dann gesagt, er hat das erste Spiel fertig.
Ja, in der Nacht habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht geschlafen, weil mich diese Idee, die wir im Auto hatten, oder es war ja eigentlich noch gar keine Idee, einfach nur dieser eine Satz, das könnten wir doch eigentlich auch oder könnten wir das nicht auch noch mit einem großen Fragezeichen, die hat mich in dem Moment direkt so mitgerissen, dass mein Kopf vor Ideen explodiert ist, ich die Nacht nicht geschlafen habe und am nächsten Morgen der Prototyp fertig war.
Diese Spielebranche ist ja extrem riesig. Ja? Ich glaube, man muss selber ein leidenschaftlicher Gamer sein, um auch neue Spiele selber entwickeln zu können. Wie ist eure Geschichte? Erzählt mal ein bisschen was über euch.
Ja, also ich glaube auch, dass das definitiv so ist. Wenn man da keine Leidenschaft für hat, dann wird das schwierig. Aber da kann ich bei uns beiden sagen, dass da eine große Leidenschaft da ist. Und interessanterweise sogar in beiden Themenkomplexen, die du gerade ansprachst. Also sowohl das Brettspiel ist was wir beide absolut lieben. Wir sind auch früher schon, also lange vor der Gründung unseres Unternehmens, jetzt auf Spielemessen gegangen. Wenn ich jetzt an die Spielewiesen noch denke, wo wir dann wirklich 12 Stunden am Stück zusammen da saßen und Spieleneuheiten getestet haben. und gleichzeitig auch der Aspekt Videospiele. Also wir sind beide, nicht vielleicht noch ein bisschen länger als Steffi. Steffi konnte ich dann da irgendwann auch für begeistern, aber also ich bin seit frühester Kindheit auch ein riesen Videospiel-Fan. Und ja, also mich hat auch schon immer diese Schnittstelle zwischen den analogen Brettspielen und den Videospielen sehr interessiert. Also wenn ich so zurückdenke, das erste Mal, wo ich diese Schnittstelle wirklich live gesehen habe, war, das ist bestimmt 15, 20 Jahre her, bei so einem Sammelkartenspiel, also wie man es vielleicht von früher noch kennt, so Yu-Gi-Oh! Oder Magic-Karten. Also das war jetzt ein anderes Spielkonzept. Aber da konnte man diese Karten dann auslegen und dann konnte man damals noch an die ganz alten PlayStation 1 oder 2 muss das sogar noch gewesen sein, eine Kamera anschließen, die dann das Spielbrett mit den Karten gefilmt hat und dann konnte man auf dem Bildschirm quasi sehen, wie aus den Karten so diese Monster oder die Helden herauskamen und dann gekämpft haben. Also wie gesagt, dieses Thema grundsätzlich analog und digital zu verbinden, gibt es schon länger, aber ich würde sagen, auch damals, also wenn ich an die Erfassung von der Kamera zum Beispiel damals denke, war das alles andere als perfekt und da sind wir natürlich heute schon auf einem erheblich besseren und interessanteren Weg, das wirklich optimal zu nutzen.
Okay, vielen Dank für den Einstieg. Wir haben uns für unseren Podcast eine Rubrik überlegt, mit der wir immer gerne so einen Einstieg ins Thema machen wollen. Und zwar heißt die Rubrik Schnell gefragt, kurz geantwortet. Und ich würde euch zwei jetzt gerne abwechselnd mit Martin ein paar Fragen stellen. Seid ihr bereit?
Ja.
Perfekt. Ich fange an mit einer Frage an dich, Tim. Wie erklärst du denn in einem Satz, wie eure Krimispiele funktionieren?
Ja, also ich glaube, wer bei uns ein Spiel bestellt, der bekommt einen Umschlag, der aussieht wie eine Fallakte, also so wie man es vielleicht aus dem Sonntagabend-Tatort kennt. Und da sind dann ganz viele Beweismittel und Dokumente drin. Und dann muss man wirklich als Ermittler oder im besten Fall als Ermittlergruppe Beweise sichten, Alibis überprüfen, Motive entdecken und wenn man sich denn richtig gut anstellt, am Ende des Abends auch den Täter schnappen.
Steffi, du bist für die Logistik im Lager verantwortlich. Welche Superkraft hättest du denn gern, um den Alltag bei dir zu erleichtern?
Nachdem unser Lager ein bisschen klein ist, ist es so, dass die Paletten zum Teil so stehen, dass man an die hintere nicht unbedingt rankommt. Deswegen wäre es toll, wenn ich die hintere Palette einfach anheben könnte und über die anderen drüber heben könnte. Weil aktuell muss ich die vordere immer noch wegfahren, um an die hintere ranzukommen.
Eine sehr spezifische Nischensuperkraft, muss ich sagen. Aber spannend, danke.
Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Lieber Tim, eine weitere Frage an dich. Welches digitale Tool könntest du denn in deinem Arbeitsalltag niemals wieder abgeben?
Also ich glaube, das ist jetzt eine sehr offene, wenig spezifische Antwort, aber es sind, glaube ich, tatsächlich die Large Language Models. Also ob das jetzt ChatGPT ist oder auch ja, diverse andere Anbieter, die es da gibt. Einfach so, weil die extrem interessant als Gesprächspartner in der Entwicklung von neuen Ideen sind. Also es ist jetzt definitiv nicht so, dass man sagen kann, hier ChatGPT, erstell mir mal die Rätsel oder erstell mir mal ein neues Krimispiel. Da sind wir weit von entfernt. Aber dass, wenn man dann eine kreative Idee hat, so jemanden hat, mit dem man sich den Ball immer wieder hin und her spielen kann und da das dann perfektionieren kann, die Ideen, die man vielleicht hat, dafür sind diese Large Language Models überragend und deswegen ist das was ich nicht mehr vermissen möchte.
Sehr schön. Steffi, letzte Frage in dieser Rubrik. Du arbeitest ja im Kundensupport. Welche Kundenanfrage hat dich denn zuletzt zum Lachen gebracht?
Ja, wir hatten tatsächlich eine E-Mail von einer Kundin aus Nürnberg, was jetzt nicht so weit weg ist von München, von wo es wir versenden. Und sie hatte geschrieben, dass irgendwie der Versand relativ lange dauert und in der Sendungsverfolgung würde stehen, dass es irgendwie in Brasilien gelandet ist. Und dann habe ich mir das nochmal genauer angeschaut und das war tatsächlich so. Also irgendwie ist es in der Vorsortierung falsch gelaufen und ist in der falschen Kiste gelandet. Also nicht bei uns, sondern dann bei unserem Versanddienstleister. Und dann ist in Brasilien gelandet. Und dann hatte die Kundin nur geantwortet, das ist okay für sie, wir können gerne ein bisschen warten, sie braucht es noch nicht so schnell. Und dann haben wir tatsächlich 4 Wochen gewartet und dann kam es in einwandfreien Zustand von München über Brasilien in Nürnberg an.
Meine kleine halbe Weltreise. Ja. Schön. Sehr schön. Kommen wir zu dieser Kombination aus Digitalisierung, Brettspiel, Rollenspiel, so ein bisschen. Ich habe gerade schon gehört, man kriegt einen analogen Umschlag bei euch, wenn man ein Spiel bestellt und trotzdem habt ihr ja schon digitale Elemente in den die Spiele eingebaut. Ihr arbeitet mit ChatGPT, ihr arbeitet mit digitalen Tools. Wie hat denn eure digitale Reise eigentlich begonnen?
Ja, also ich würde sagen, am Anfang war es noch relativ unspektakulär, wenn man das so sagen kann. Also da waren die digitalen Elemente, die wir im Rahmen unserer Spiele dann wirklich eingesetzt haben, so etwas wie Websites vor allem oder Audiodateien, die abgespielt werden konnten. Also dann so als Beispiel quasi, man bekommt diesen Umschlag und erhält dann parallel dazu noch Zugang zu einer Polizeidatenbank, wo man sich einloggen kann und wo dann so aufgezeichnete Verhöre, also natürlich von Synchronsprechern eingesprochen, aber im Rahmen des Spiels aufgezeichnete Verhöre abspielen kann. Da war dann also anfänglich, wenn wir von vor 4, 5 Jahren reden, das höchste der Gefühle, dass man vielleicht mal eine E-Mail an einen Kommissar schreibt und dann automatisiert eine Antwort zurückbekommt, irgendwie mit weiteren Beweisen oder weiteren Hinweisen. Genau, das war so der Anfang, wo es mit dieser Kombination aus analog und digital begonnen hat.
Und wie sieht das heute aus? Wie ist da eure Reise weitergegangen?
Ja, ich glaube, wir haben da jetzt ein sehr, sehr spannendes Element mit der KI, also der künstlichen Intelligenz, die wir mittlerweile im Rahmen unserer Spiele einsetzen. Also wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, auch da wieder auf einer von uns eingerichteten Website, also einer Polizeidatenbank, verschiedene Verhörräume, nennen wir es, einzurichten und da dann Verdächtige zu befragen. Und da ist halt durch die KI auch wirklich dieses besondere Element, dass ich halt nicht 3 Antwortmöglichkeiten, sage ich mal, habe und diese 3 Fragen kann ich dann irgendwie statisch dem Verdächtigen stellen, sondern ich kann jede Frage stellen, die mir einfällt und vor allem, ich kann jede Verhörmethode wählen, die ich vielleicht möchte. Also vielleicht bin ich eher der Good Cop, der versucht nett zu sein zu dem Verdächtigen oder bin eher der Bad Cop, der den Verdächtigen da jetzt unter Druck setzt. Und je nachdem, wie ich mich verhalte, welche Fragen und in welcher Reihenfolge ich die Fragen stelle, kriege ich dann unterschiedliche Antworten und Aussagen von den Verdächtigen. Und das macht es, glaube ich, einfach super realistisch, weil man sich da wirklich fühlt wie so ein Ermittler oder wie man es halt einfach aus dem Sonntagabend-Tatort kennt.
Jetzt seid ihr ja doch ein relativ kleines Team. Was hat denn oder was macht denn KI so bei euch aus, was vorher oder nur zu zweit quasi gar nicht möglich gewesen wäre?
Also ich glaube, das eine ist der Aspekt, den ich jetzt gerade mit diesen KI-Verdächtigen schon angeschnitten habe, weil also auch da hatten wir so als Vorstufe quasi so WhatsApp-Chatbots. Also die Möglichkeit, sagen wir mal, einem Kommissar in Anführungsstrichen, bei WhatsApp zu schreiben und dann, aber da war es genauso, wie ich gerade gesagt habe, diese Restriktion, dass man da dann 2, 3 Antwortmöglichkeiten hatte und dann war es wie ein riesiges Baumdiagramm, durch das man sich quasi durchgeklickt hat. Das ist super als Begleitung nebenher für die Spiele, weil man da was hat, an dem man sich entlanghangeln kann, sage ich mal. Aber was die KI jetzt halt einfach ermöglicht, ist diese viel größere Freiheit, die wir da haben in der Gestaltung der Spiele oder auch in dem, was für die Spieler dann möglich ist und die Realitätsnähe, die wir dadurch im Rahmen der Spiele auch schaffen können.
Okay, super.
Steffi, wenn du im Lager bist oder dich im Kundensupport bewegst, in welcher Form findet denn KI in deinem Arbeitsalltag statt?
Also es gibt inzwischen ja schon Roboter, die in Lagern arbeiten können und da selbstständig alles abarbeiten. Soweit sind wir natürlich als kleines Unternehmen nicht. Das kann man auch einfach nicht finanzieren. Das können nur ganz große. Vielleicht kommt es aber mal. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht mit KI. Und aktuell ist es bei mir eigentlich hauptsächlich so, dass wir unsere Spiele auch in den Niederlanden und in Frankreich anbieten. Und ich kann die kompletten Kundenanfragen beantworten, obwohl ich kein Wort Französisch oder Niederländisch spreche, was natürlich super hilfreich ist. Das wäre vor 10 Jahren einfach nicht möglich gewesen. Wir hätten es nicht geschafft, diesen Markt für uns zu erobern, wenn wir jemand Externes hätten bezahlen müssen für jede Anfrage, weil das einfach für uns als kleines Unternehmen nicht finanzierbar ist.
Mir ist gerade noch ein anderes spannendes Themengebiet aus dem Bereich KI eingefallen, was bei uns natürlich auch durchaus zum Einsatz kommt und uns auch noch ganz andere Möglichkeiten gibt, und das ist das Thema generative KI. Also bedeutet im Endeffekt KI, die etwas erschaffen kann aus einem Textprompt. Also das berühmteste Beispiel ist da Bilder. Also, dass ich sage, ich brauche dieses oder jenes Bild. Und das ist auch was wir zum Beispiel, also ganz am Anfang, also mittlerweile ist das ja in aller Munde und jeder weiß, jedes zweite Bild oder jedes zweite Video, was ich auf einer Social-Media-Plattform sehe, ist im Zweifel von der KI erstellt. Das war vor 3, 4 Jahren noch anders. Wir haben es aber direkt am Anfang da schon genutzt, weil wir das große Potenzial halt gerade für uns als kleines Unternehmen auch gesehen haben, weil da sind dann auch so Themen dabei gewesen, wie zum Beispiel, wir haben einen Fall, der spielt in Indien in einem Zoo. Und dann brauchten wir ein Foto von einer bestimmten Person vor einem bestimmten Tigergehege oder anderen Gehege. Und natürlich hat man immer die Möglichkeit, irgendwo jemanden zu beauftragen, um bestimmte Dinge, Fotos zu erstellen. Aber jetzt ein Foto aus einem indischen Zoo, sich erstellen zu lassen, da wäre man dann doch einfach an seine Grenzen gestoßen. Und das ist halt das Coole an generativer KI auch, dass man da die Möglichkeit hat, sich dieses Bild dann erstellen zu lassen. Und genau, ja, diese Möglichkeiten hat man dann da einfach.
Jetzt wissen wir ja, dass der Einsatz von KI auch manchmal noch fehlerbehaftet sein kann. Sei es jetzt in der Übersetzung von Sprachen oder sei es in der Generierung von Bildern. Wie habt ihr denn da eure Qualitätskontrolle dann organisiert?
Also bei der Generierung von Bildern oder diese ganzen Elemente, die wir da generativ erstellen, lassen wir sicherlich durch ganz viele Testgruppen immer wieder laufen, interne Tester, externe Tester, die Spiele dann wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Also ich kann ja auch sagen, die Kunden, die besonders kritisch, nachdem sie ein Spiel gespielt haben, uns eine E-Mail schreiben, das sind dann oft auch die, denen wir dann später vielleicht mal eine E-Mail schreiben und sagen, du, wir hätten gerade einen Prototypen, willst du den nicht mal testen? Und ich glaube, also wir haben da mittlerweile ein großes Cluster an Testern aufgebaut, denen da nichts mehr durch die Lappen geht. Und wenn da eine Person auf dem Bild 6 Finger hat, dann würde das auf jeden Fall ein Feedback generieren. Ich kann aber auch sagen, dass wir diese generative KI sehr zurückhaltend bei uns einsetzen. Es ist jetzt nicht so, dass jedes zweite Dokument in dem Ort, also ich würde sagen, vielleicht ist es mal ein Foto pro Spiel, was irgendwie durch generative KI geschaffen wird.
Okay, jetzt haben wir ja viel über die Vorteile vom Einsatz gesprochen und Martin hat eigentlich super übergeleitet, gerade schon so zu den Herausforderungen. Ja, welche weiteren Herausforderungen hat denn der Einsatz von KI bei euch jetzt persönlich im Alltag so mit sich gebracht?
Also es ist sicherlich, also gerade wenn wir uns angucken, dass wir die KI, also dieses Large Language Model, was ja am Ende dahinter steckt, verwenden, um KI-Verdächtige im Rahmen unserer Spiele zu verwenden, dann ist da die größte Herausforderung, dass all diese LLMs ja darauf ausgelegt sind, dem Nutzer möglichst umfangreich zu helfen. Also am Anfang war es, also wir haben es quasi nicht hinbekommen, dass die KI, ich nenne es jetzt einfach mal so als Überbegriff, dass die KI eine Information hatte, die wir ihr gegeben haben, also zum Beispiel Person A ist der Mörder, dass die KI nicht sofort dem Spieler diese Information dann weitergegeben hat, sondern halt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und das war am Anfang extrem schwierig.
Was sind denn eure Lieblingsthemen und Lieblingsspiele, eure persönlichen?
Also ich persönlich mag unseren Fall Polarnacht sehr gerne. Der spielt am Nordpol. Da ist ein verrückter Wissenschaftler auf so einer Polarstation ermordet worden und da hat man halt auch gerade in den Unterlagen dann sehr viel so Dokumente mit so verrückten Kritzeleien von diesem Wissenschaftler und man kann da auch sehr interessante Charaktere halt befragen in diesem Rahmen und das ist einfach so ein Setting, was wirklich einfach auch großen Spaß gemacht hat, sich auszudenken. Und bei der zweiten Spielereihe, die wir haben, wo man nämlich die Seite wechselt und dann plötzlich nicht mehr der Ermittler ist, sondern ein Meisterdieb, der das perfekte Verbrechen planen muss, da bin ich ein großer Fan von unserer Q2, der heißt Diamond Cruises und da ist man ein Verbrecher, der einen Diamanten auf einem Kreuzfahrtschiff stehlen muss und das sind einfach meine absoluten Lieblingsrätsel, die da drin stecken.
Mein Lieblingsspiel ist tatsächlich Fall 4, weil er in Deutschland spielt und das sind diese ganzen kleinen Hinweise, die man als Deutscher halt noch mehr versteht und noch witziger findet. Tim ist da einfach ziemlich gut, dass in fast jedem Dokument irgendwie so ein kleines Easter Egg drin steckt, über das man sich freuen kann. Und bei den Coups mache ich tatsächlich den ersten Sternenhimmel sehr gerne. Da geht es darum, ein Gemälde aus einem Museum zu stehlen.
Wie viele Spiele gibt es denn von euch mittlerweile?
Wir haben jetzt momentan 6 Fallaktenspiele, also wo man der Ermittler ist, 3 Coups, wo man der Meisterdieb ist. Und wir sind jetzt kurz vor der Veröffentlichung einer neuen Spielereihe, wo man dann als Meisterdieb scheinbar nicht besonders erfolgreich war, im Gefängnis landet und dann am Ende aus dem Gefängnis ausbrechen muss, was auch nochmal nicht nur von der Geschichte, sondern vor allem auch von der Spielfunktionalität nochmal was ganz Neues bietet.
Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, sind unsere 2 Adventskalender und wir haben auch noch ein kleines Kartenspiel.
Ja, die Palette ist wirklich riesig. Ich habe ja auch schon einige Tests gespielt und ja, bin immer noch sehr, sehr großer Fan.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Vergangenheit schon gesprochen, über das, was ihr heute schon bietet und wie ihr auch digitale Tools, insbesondere KI, einsetzt. Wie sieht denn so ein bisschen die Reise in die Zukunft für euch aus? Könnt ihr da schon mal was sagen in Bezug auf Produkte, aber vielleicht auch die Geschichten dahinter und die Tools, die ihr einsetzen wollt?
Genau, also momentan sind die ganzen Verhöre, die man führen kann, schriftlich, also wie in einem Chat, wo man dann eben chatten kann. Und die Version ist, dass man das irgendwann verbal machen kann, also dass man dann wirklich eine Spracheingabe hat und auch eine Sprache zurückbekommt, was das natürlich noch realistischer macht. Und richtig cool, aber das ist dann noch ein bisschen weiter weg, wäre, dass das Ganze dann auch so richtig visuell ist, also mit einem kleinen Avatar oder so. Das wäre toll.
Ja, das wäre auf jeden Fall die Vision, was die technische Seite angeht. Und ich glaube, gerade was so die kreative Seite, also von den Geschichten angeht, die wir noch erzählen möchten, da platzt mein Kopf aus allen Nähten. Also da gibt es noch so vieles, was wir gerne, noch so viele Ideen, die wir noch haben, die wir noch umsetzen wollen. Ob das jetzt weitere Mordfälle sind, wo es noch ganz viele spannende Rätsel gibt, die in meinem Kopf rumgeistern, oder halt auch diese neuen Spiele, ganzen ja, Spielereien, wie jetzt der Gefängnisausbruch. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Mir ist gerade noch ein digitales Element eingefallen, was wir in der Vergangenheit schon eingesetzt haben und weil wir jetzt gerade über die Zukunft sprachen, was man vielleicht in der Zukunft auch nochmal in Spielen einsetzen kann. Neben der Nutzung von KI haben wir da einen 3D-Tatort erschaffen. Also wir haben quasi 360-Grad-Kameras an einem ja, von uns erstellten Tatort aufgestellt, dann mit einer entsprechenden Software wirklich in ein 3D-Modell umgewandelt, was jetzt dazu führt, dass der Spieler, der ja da in dem Fall ermittelt, quasi wirklich durch den Tatort durchlaufen kann, sich die einzelnen Beweise angucken kann. Und hier hätte er, wenn er dann zum Beispiel eine VR-Brille hätte, könnte er tatsächlich wirklich in diesem Tatort drin sein und sich da umschauen.
Als kleine Anekdote noch, als wir das damals gemacht haben, haben wir uns so ein kleines Häuschen gemietet und dann ist der Tim auf dem Boden gelegen wie so eine Leiche und ich bin um ihn rumgestiegen und habe dieses typische weiße Klebeband um ihn rumgeklebt, damit wir dann eben in der Aufnahme die Umrisse hatten, wo die Leiche lag.
Müsst aufpassen, wer euch dabei beobachtet. Jetzt ein unbeteiligter Dritter, der als aufmerksamer Bürgerin oder Bürger durch die Gegend läuft, der könnte gefährlich werden.
Ja, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wenn mal jemand unsere Google-Suchergebnisse durchschaut, dann werden wir, glaube ich, direkt vom Verfassungsschutz beobachtet. Oder auch, wenn wir immer wieder Werbung machen auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen, dann muss man auch extrem aufpassen, wenn man da von Mord und Totschlag schreibt, sonst ist man ganz schnell gesperrt.
Wir hatten tatsächlich auch schon das Problem, dass wir am Ende, wenn das Dokument fertig war, nochmal ChatGPT drüber laufen lassen wollten. So, ist vielleicht ein Rechtschreibfehler drin oder irgendwie sowas. Und er dann nur gesagt hat, nee, das mache ich nicht, weil das ist eine Anleitung für ein Verbrechen.
Genau, das schaut er sich gar nicht an. Oder also wir haben auch noch eine andere nette Anekdote an dieser Stelle, wo es vielleicht so in Richtung zu realistisch geht. Wir haben jetzt die ersten drei Mordfälle zum Beispiel, die basieren immer auf einem echten, ungelösten Mordfall. Also da gibt es so die spannendsten Mordfälle der Geschichte. Und da lassen wir uns immer von inspirieren. Also es ist natürlich nicht eins zu eins das Gleiche und wir verwenden natürlich auch andere Namen. Aber dass man sich da inspirieren lässt und dann können die Ermittler am Ende auch nachlesen, wie es dann in den echten Fällen war. Und es ist mehr als nur einmal vorgekommen, dass Leute auf Social Media Posts zum Beispiel kommentiert haben oder uns auch E-Mails geschrieben haben und gefragt haben, wie das denn sein kann, wenn sie da jetzt dann einen echten Mordfall aufklären, ob sie dann in den Zeugenschutz müssen oder ähnliches. Und das ist... Da können wir die Leute dann immer beruhigen. Am Ende des Tages ist es doch nur ein Spiel.
Sehr schön. Fast schon ein Schlusswort. Wir sind aber noch nicht am Schluss. Lieber Tim, liebe Steffi, da wir uns so langsam dem Ende des Gesprächs nähern, kommen wir noch einmal zu einer Rubrik, die wir uns ausgedacht haben. Die heißt Entweder oder. Auch hier bitten Claudia und ich um kurze Antworten zu den folgenden Fragen. Seid ihr bereit?
Ja.
Sehr gut. Zuerst eine Frage an Steffi. Steffi, lieber Verbrecher oder Kommissar?
Lieber die gute Seite, Kommissar.
Und an dich die gleiche Frage, lieber Tim, lieber Verbrecher oder Kommissar?
Also ich würde sagen, im Rahmen des Spiels bin ich lieber der Verbrecher, in echt lieber der Kommissar.
Sehr schön. Wieder an Steffi, analoges Brettspiel oder Online-Spiel?
Schwierige Frage, es kommt ein bisschen darauf an. In einer perfekten Welt, wenn alle meine Freunde meine Nachbarn sind, dann definitiv das analoge Brettspiel. Aber das Coole an Online-Spielen ist halt einfach, ich kann mit meiner besten Freundin aus Hamburg online ein Spiel spielen und sie muss nicht anreisen.
Ja, okay, Tim. Und auch wieder an dich die gleiche Frage. Wie sieht's bei dir aus? Analoges Brettspiel oder Online-Spiel?
Also da fällt mir die Antwort auch ganz, ganz schwer. Ich liebe analoge Brettspiele. Das ist, womit ich aufgewachsen bin. Gleichzeitig bin ich natürlich auch Gamer durch und durch. Wenn ihr unbedingt eine Antwort von mir haben wollt, dann ist es das analoge Brettspiel.
Vielen Dank, dass du dich dazu gezwungen hast. Jetzt gibt es ja tatsächlich dann noch eine ultimative Frage. Lieber alleine ermitteln oder als Team?
Definitiv als Team.
Und bei dir, Tim?
Kann ich mich nur anschließen. Das macht einfach am meisten Spaß, mit anderen das zu teilen.
Sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr auch diese Rubrik mitgemacht habt. Wir kommen zum Ende unseres Gespräches. Ich habe viel gelernt über Krimi-Games. Vielen Dank, lieber Tim, liebe Steffi, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank, liebe Claudia.
Ja, vielen Dank.
Tolle Kooperation. Ja, sehr, sehr gerne. Das können wir nochmal machen, finde ich. Ich finde es total spannend zu gucken, wie sich denn auch Branchen, mit denen wir uns sonst nicht so intensiv beschäftigen, auch dem digitalen Wandel unterwerfen, die digitalen Tools nutzen und das auch aktiv mitgestalten. Und da haben wir heute viel gelernt. Liebe Steffi, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald die Roboter im Lager hast. Und lieber Tim, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die weiteren Ideen und ich freue mich darauf schon, die Krimi-Games mal zu Hause mit meiner Familie zu spielen. Schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank für euren Besuch.
Vielen Dank, ja.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gerne und geben uns eine Bewertung. Unser Format heißt Mensch Digital. Uns ist die erfolgreiche Gestaltung unserer digitalen Arbeits-, Lebens- und Lernwelten ein wichtiger Antrieb. Deswegen verabschieden wir uns gerne und bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen bei aller Digitalisierung. Bleiben Sie menschlich.